Die Wortherkunft des deutschen Begriffs Sünde war von Anfang an christlich geprägt. Also viele religiöse Begriffe sind angelehnt an entsprechende Worte, die schon die alten germanischen Stämme verwendet haben. Ja, zum Beispiel das Wort Gott oder auch das Wort Seele, da steckt sogar noch der See drin. Aber als das Christentum nach Mitteleuropa vordrang, da gab es kein Wort für Sünde, das wir irgendwie aufgreifen konnten und entsprechend gebrauchen konnten für die christliche Lehre. Und das ist wenig verwunderlich, denn Sünde ist kein Phänomen, mit dem sich ein Mensch gerne beschäftigt. Oder überhaupt etwas, was ein Mensch gerne erkennen mag. Ohne darüber nachzudenken und zu erkennen, was Sünde ist, kann der christliche Glaube aber niemals verstanden werden. Oder in biblischer Weise an Gott geglaubt werden. Und darum ist es so wichtig, dass auch bei der Verbreitung des Christentums ein Wort gebraucht wurde, erfunden wurde, was Sünde bezeichnet. Wir brauchen einen Begriff. Aber nicht nur einen Begriff brauchen wir für Sünde, sondern wir brauchen natürlich auch ein Verständnis davon, was Sünde ist. Und darum fragen wir in dieser Predigt, was ist Sünde? Eine der Bibelstellen, die am ehesten als eine Definition der Sünde gebraucht werden kann, finden wir in 1. Johannes Kapitel 3 und wir lesen die ersten 5 Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und wir lesen die Verse 1 bis 5. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünde wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Sünde wird hier relativ sachlich beschrieben, aber in einem Kontext der Gnade und des Evangeliums, in einem Kontext der Hoffnung und der Liebe, was es uns überhaupt erst möglich macht, über Sünde zu sprechen, ohne in völlige Verzweiflung zu fallen, oder? Hier sehen wir die Weisheit des Apostels. Er spricht über das Wesen der Sünde, was Sünde ist, eingebettet in wunderbaren Worten des Evangeliums und der Liebe und der Hoffnung und der Rettung. Wir wollen diese wunderbar gnädige Einfassung im Sinn behalten, wenn wir uns nun aber vor allem damit beschäftigen, was Sünde ist. In unserem kleinen Katechismus lesen wir an 15. Stelle, der 15. Frage, was ist Sünde? Und die Antwort lautet, Sünde ist jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes oder jegliche Übertretung desselben. Erstens, was ist mit dem Gesetz Gottes gemeint? Der Apostel Johannes, er definiert Sünde ganz konkret, in ganz konkreten Bezug zum Gesetz. Also wenn er über Sünde schreibt, wie nennt er es? Er erklärt es als Gesetzlosigkeit. Also der Abkehr oder Abwendung von einem bestehenden Gesetz. Ein Gesetzloser ist jemand, der so lebt oder so handelt, als gäbe es kein Gesetz oder als gelte es ihm nicht, obwohl es ein Gesetz gibt und obwohl es ihm gilt. Sünde beschreibt der Apostel Johannes als Gesetzlosigkeit. Um was für ein Gesetz handelt es sich denn hier? Was ist das Gesetz, ohne welches Sünde nicht erklärt werden kann? Es handelt sich nicht um Menschengesetze, sondern um das Gesetz Gottes. Paulus schreibt in Römer 4, Vers 15, wir haben es gerade gelesen, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das bedeutet, ohne das Gesetz Gottes können wir auch keine Sünde erklären. Ohne dass wir verstehen, was das Gesetz ist, können wir nicht die Frage beantworten, was Sünde ist. Gott ist der Schöpfer und höchste Gesetzgeber. Wir Menschen sind verpflichtet, dem geoffenbarten Willen Gottes zu gehorchen. Wo finden wir also das Gesetz Gottes, den geoffenbarten Willen Gottes? Wir finden das Gesetz zum einen in den Herzen der Menschen geschrieben. Trotz der Gefallenheit haben wir Menschen dennoch ein Bewusstsein von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, sowohl durch unseren Verstand als auch vor allem durch unser Gewissen. Eine bekannte Stelle finden wir in Römer 2, Vers 14 und 15. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, also die das Gesetz Gottes nicht aufgeschrieben finden, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also zum einen finden wir das Gesetz also in den Herzen der Menschen. Alle Menschen haben ein Empfinden, ein Bewusstsein von dem, was Gott für richtig und was er für falsch erklärt hat. Darüber hinaus haben wir auf dem Berg Sinai den Fall, dass Gott seinem Diener Mose und dem Volk Israel ein umfassendes und deutliches Gesetz in Schriftform gab, sodass es nicht leichtfertig durch böswillige Betäubung des Gewissens oder menschlichen Stumpfsinn einfach abgelegt werden kann, was wir auf der ganzen Welt vorfinden, dass das der Fall ist. Das Gesetz Mose wiederum besteht in drei Kategorien. Erstens dem Moralgesetz, das Gott selbst mit seinem Finger in die Steintafeln geschrieben hat, auf dem Berg Sinai, die 10 Gebote. Davon bestimmen die ersten 4 Gebote die Beziehung zu Gott, also was wir verpflichtet sind in Bezug auf Gott, und die Gebote 5 bis 10 die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Das ist auch der wesentliche Inhalt des Gesetzes, das Gott den Menschen auf die Herzen schrieb. Wir sind verpflichtet, Gott gegenüber und unserem Mitmenschen gegenüber, nach dem Gesetz Gottes. Daneben hat es Gott aber gefallen, dem Volk Israel ein Zeremonialgesetz zu geben. Und das Zeremonialgesetz dient der Frage, wie die Beziehung mit Gott wiederhergestellt werden kann, wenn die ersten 4 Gebote des Moralgesetzes gebrochen wurden. Also der ganze Tempeldienst, die Stiftshütte, die Opfer und so weiter und so fort. Es ist der Umgang mit Schuld, wenn hier die Beziehung mit Gott gestört wurde, wenn die ersten 4 Gebote gebrochen wurden, was können wir tun, um wieder Frieden mit Gott herzustellen? Das Zeremonialgesetz beschäftigt sich hauptsächlich mit dem alttestamentlichen äußeren Gottesdienst und stellt sinnbildlich Christus und seine Gnadengaben, Werke und Leiden und Segnungen im Voraus dar. Außerdem hat Gott dem alten Bundesvolk auch ein Judizialgesetz gegeben, das also als ziviles Gesetz für den theokratischen Staat Israel dienen sollte. Und es regelte, wenn die 2. Tafel des Moralgesetzes gebrochen wurde. Also wie kann äußerer Friede oder die Gemeinschaft des Volkes dennoch erhalten und wiederhergestellt werden, wenn der eine den anderen beklaut hat oder wenn gelogen wurde oder wenn die Ehe gebrochen wurde oder einer den anderen umgebracht hat? Das Zeremonialgesetz und das Judizialgesetz sind also Anwendungen in Bezug auf einen Bruch des Moralgesetzes. Entweder die ersten 4 Gebote oder die Gebote 5 bis 10. Und die zeremoniellen Regelungen sowie auch die zivilen Staatsgesetze, sie hatten ihre zeitliche Bedeutung auf Christus hin. Ja, Christus, er erfüllt all das, worauf der alttestamentliche Gottesdienst hingewiesen hat, und Christus was die Vergebung auch unserer Schuld vor Gott angeht. Und in Christus hat sich es auch erfüllt, der Hauptzweck des Judizialgesetzes, nämlich dass das alttestamentliche Volk bewahrt wird und so Christus aus diesem Volk hervorgehen kann. Dagegen gebietet Gott nun, seitdem Christus gekommen ist, allen Menschen Buße zu tun und zu glauben an das Evangelium und an den Herrn Jesus Christus. Seitdem Christus gekommen ist, ist das Gebot, was Gott allen Menschen gibt, Buße zu tun und an Christus zu glauben. Aber das Moralgesetz hat eine universale und bleibende Bedeutung als das Gesetz Gottes, nach dem wir Menschen uns zu richten haben, und zwar alle Menschen. Also müssen wir Sünde im Verhältnis zum Moralgesetz und den biblischen Ausführungen dazu verstehen, welche in unser Herz geschrieben ist und zusammengefasst ist in den 10 Geboten, die in der Bibel aufgeschrieben wurde. Das ist der einzige Maßstab, an dem Sünde erkannt und definiert werden kann. Das Gesetz Gottes, der geoffenbarte Wille Gottes, der einzige Maßstab. Und ohne diesen Maßstab können wir nicht antworten darauf, was Sünde ist. Wichtig als erste Grundregel. Zweitens, was ist der Mangel an Übereinstimmung? Also wir haben hier in unserem Katechismus gelesen, Sünde ist jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes oder jegliche Übertretung desselben. Wir haben jetzt erklärt, was das Gesetz Gottes ist. Was ist nun der Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes? Wenn wir nun von der Sünde im Speziellen reden, dann unterscheidet Johannes zwischen der Sünde als Gesetzlosigkeit, die Sünde ist Gesetzlosigkeit, und der Sünde als Tat der Gesetzlosigkeit. Wer Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit oder tut die Gesetzlosigkeit. Im Katechismus wird es unterschieden als Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz und Übertretung desselben oder Übertretung des Gesetzes. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in Bezug auf Sünde, denn Sünde hat diese 2 Komponenten. Und auch das müssen wir unbedingt verstehen, um Sünde richtig einzuordnen. Das eine ist die sündige Natur und das andere sind die sündigen Wirkungen oder die sündigen Werke. Wir neigen schnell dazu, nur die äußeren Taten und die Werke als Sünden zu erkennen oder zu erklären. Aber das ist zu kurz gegriffen. Denn zur Sünde gehört immer auch der Ursprung, die Motivation, die ganze Haltung. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Matthäus 7, Vers 17. Nicht nur die Früchte sind faul, sondern bereits der ganze Baum. Und weil der Baum faul ist, bringt er faule Früchte. Übertragen ist die Natur des Menschen sündig, nicht nur seine Taten. Sünde ist bereits in der Natur, in dem Wesen des Sünders, nicht nur in seinen Auswirkungen, in seinen Werken. Anders ausgedrückt, der Mensch sündigt, weil er ein Sünder ist. Er sündigt, weil er ein Sünder ist. Wir Menschen sind in einem sündigen Stand, tragen eine gefallene, eine verdorbene Natur. Paulus nennt es das Fleisch. Finsternis, Tod, ein Gesetz der Sünde, das in uns ist und noch einige andere Begriffe. In Römer 8, Vers 7 schreibt er, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Also hier finden wir wieder den Bezug auf das Gesetz Gottes. Die Gesinnung des Fleisches, also diese sündige Natur in uns, sie ist gegen Gott als in Feindschaft gerichtet, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Nicht nur unsere Werke, sondern unsere ganze Gesinnung. Und sie kann es auch nicht. Also hier geht es um die gesamte Einstellung, um die gesamte Gesinnung, um die gesamte Position. Der Ursprungsort der Sünde ist also unser Fleisch, unser sündiges Herz, wie Jesus es auch nennt, aus dem alle Sünden hervorgehen. Unsere ganze Gesinnung, unsere Ausrichtung, unser Wesen ist bereits sündig. Deutlich wird es auch an Jesu Zusammenfassung des Gesetzes im Doppelgebot der Liebe. Letztendlich ist die Ursache der Sünde der Mangel an Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und weil wir Gott nicht lieben, wollen wir sein Gesetz nicht achten. Und weil wir den Nächsten nicht lieben, wollen wir das Gesetz Gottes nicht gebrauchen als Hilfe dazu. Das bedeutet, wir übertreten nicht nur bestimmte Grenzen, die Gott festgelegt hat, sondern wir befinden uns mit unserer ganzen Natur, mit unserem ganzen Dasein bereits auf einer falschen Position. Wir befinden uns schon an falscher Stelle, wenn wir anfangen. Wir sind schon Sünder, wenn wir zur Welt kommen. Wir tun nicht nur Falsches, sondern wir hassen sogar das Gute und lieben das Böse von Anfang an. Sünde beginnt also in unserem Wesen. Unser Herz ist so verdorben, unser Verstand so verfinstert, dass wir Finsternis nicht nennen und Licht Finsternis. Selbst wenn wir das Gesetz kennen, widerstrebt unser Herz und unser ganzer innerer Mensch gegen das Gesetz Gottes. Anstatt Gott zu lieben und das, was seinem Wesen entspricht, nämlich seine Gebote zu lieben, lieben wir uns selbst und wollen uns ihm nicht unterordnen. Und deswegen mangeln wir grundsätzlich an Übereinstimmung mit seinem Gesetz. Wir wollen es gar nicht als Gesetz akzeptieren. Wir wollen das Gesetz los sein. Und darum sind wir gesetzlos, obwohl uns das Gesetz gilt. Aber wir sind von Grund auf, wollen wir wie Rebellen gesetzlos sein, uns dem Gesetz Gottes nicht unterordnen. Und damit mangelt es uns an Liebe zu Gott und den Menschen und wir rauben Gott die Ehre, die ihm als Schöpfer und Gesetzgeber zusteht, indem wir eine rebellische und feindliche Haltung gegen seinen Willen einnehmen, von Anfang an. Nicht nur in manchen Ausnahmen, nicht nur in manchen Ausrutschern, nicht nur in manchen Dingen, die wir fehlerhaft tun, sondern unsere ganze Haltung, unsere ganze Position, unsere ganze Gesinnung ist gesetzlos und damit sündig. Das bedeutet, wir finden Sünde bereits in unserer Natur, das voller Eigenwille, Selbstsucht, Stolz und Rebellion gegen Gott und sein Gesetz ist. Und dieser Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes ist bereits Sünde. Und auch der Ursprung aller weiteren Sünden, aller weiteren Taten, sündigen Taten, die wir tun. Das ist dann der dritte Punkt. Was ist die Übertretung desselben? Der Apostel Johannes erschreibt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Wir bemerken und erfahren, dass wir eine sündige Natur haben, weil sie sich in Worten und Taten der Sünde zeigt und beweist. Jede Tatsünde ist Gesetzesübertretung und weist auf die Gesetzlosigkeit unseres Herzens hin, auf die sündige Natur. Die Sünde der Natur lehnt sich also auf gegen Gott als Gesetzgeber. Die Tatsünden lehnen sich auf gegen das von Gott gegebene Gesetz im Einzelnen. Und hier können wir die 10 Gebote als Maßstab nehmen, um zu prüfen, ob unsere Taten gut oder böse sind, richtig oder falsch. Dazu müssen wir aber bedenken, dass die 10 Gebote eine Zusammenfassung sind. Sowohl Mose als auch die Propheten, sie legen das Moralgesetz aus und wenden es an. Also wenn wir im Alten Testament lesen, auch gerade was die Propheten schreiben oder auch Mose selbst in vielen konkreten Fragen, es ist auch eine Anwendung des Moralgesetzes, was da nun alles mit inbegriffen ist. Und so auch Jesus, der gerade in der Bergpredigt darauf aufmerksam macht, was das wahre Anliegen des Moralgesetzes ist. Unter dem Gesetz zum Beispiel, du sollst nicht töten, ist nicht nur der erfolgte Mord zu verstehen, sondern Jesus, er sagt bereits, der Hass in den Gedanken oder die Beschimpfung in Worten, wie auch unrechtmäßige Gewalttat und so weiter, ist bereits eine Übertretung dieses Gebotes. Wir dürfen es nicht zu eng sehen, als wäre es jetzt nur der erfolgte Mord oder Totschlag, sondern bereits das, was darauf abzielt, dem anderen zu schaden. Sünde ist also die Übertretung des Gesetzes Gottes sowohl in Bezug auf unsere Pflicht der Verehrung Gott gegenüber, wie wir es in den ersten vier Geboten finden, als auch eine Übertretung in unserer Pflicht der Nächstenliebe den Mitmenschen gegenüber, wie wir es in den Geboten 5 bis 10 finden. Dennoch ist jede einzelne Sünde, auch die zum Schaden gegenüber unseren Mitmenschen, zuerst eine Sünde gegen Gott, weil er das Gesetz gegeben hat und Gut und Böse definiert, weil ihm alle Menschen gehören. Obwohl König David zum Beispiel mit Urias Frau Bathseba die Ehe gebrochen hat und damit Uriah betrogen hat und dann auch noch dessen Mord veranlasste, bekennt er im Psalm 51, dass er gegen Gott allein gesündigt hat. Also er erkennt, vor allem und über allem hat er gegen Gott gesündigt, obwohl es hier nicht um Gottesdienst ging. Jede Sünde, ob es nun gegen Gott oder gegen Menschen geht, ist eine Übertretung des Gesetzes Gottes und damit eine Sünde zuallererst gegen Gott. Er hat das Gesetz Gottes übertreten. Bei David sehen wir aber auch, wie es die Sünden kein Einzelfall bleiben. Er hat das 10. Gebot übertreten, sollst nicht begehren deines nächsten Frau, schon als er auf seinem Palast dort spazieren ging. Dann kam hinzu, du sollst nicht Ehe brechen, weil er die Ehe mit Bathseba gebrochen hat. Und dann auch noch, du sollst nicht töten. Wie so oft zieht eine Sünde weitere nach sich. Ein Prediger sagte einmal, ein einziger Dieb im Haus reicht, um die Tür für viele andere zu öffnen. Und so ist es mit der Sünde. Die 10 Gebote sind manchmal positiv, du sollst, formuliert, und manchmal negativ, du sollst nicht. Und dennoch haben alle Gebote eine Aufforderung und ein Verbot enthalten. Du sollst nicht begehren, heißt gleichzeitig, dass wir da dankbar und genügsam sein sollen. Du sollst Vater und Mutter ehren, heißt auf der einen Seite, dass wir alle rechtmäßigen Autorität über uns ehren sollen. Und es ist ein Verbot zu einer falschen Nachlässigkeit oder Aufruhr. Und darum ist beides eine Übertretung des Gesetzes, die Übertretung darin, etwas zu tun, was verboten ist, aber auch etwas nicht zu tun, was geboten ist. Wir nennen Letzteres die Sünde der Unterlassung. Also ich weiß, ich müsste eigentlich etwas tun, aber ich tue es nicht. Es ist nämlich die bewusste Vernachlässigung einer positiven Pflicht. Das meint auch Jakobus, wenn er schreibt in Jakobus 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also nicht nur, wenn ich irgendwo etwas tue, was verboten ist, zum Beispiel ich stehle etwas, nicht nur dann sündige ich, sondern auch, wenn ich etwas nicht tue, was das Gesetz Gottes klar von mir fordert, dass ich es tun soll. Sünde ist jegliche Übertretung des Gesetzes Gottes, also dem, was er moralisch als gut verordnet hat. Viertens, warum ist Sünde so böse? Sünde ist böse, ja, das Böse schlechthin. Und wenn wir mal bedenken, tatsächlich ist die Sünde die einzige Sache, die Gott hasst. Selbst Satan war einst eine gute Schöpfung Gottes. Und allein die Sünde hat ihn zum verfluchten Feind Gottes gemacht. Es gibt nichts auf dieser Welt, was Gott hasst, außer das, was sündig ist. Gott hasst Sünde und er hasst Sünder aufgrund der Sünde und insofern sie Sünder sind. Aber Gott hasst keinen Menschen, weil er arm ist oder weil er krank ist oder weil er schwach ist. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Sünde ist das, was uns zu Feinden Gottes macht. Und Sünde ist das, was Gott hasst. Sünde kann nicht vor Gott bestehen. Es ist das Übel aller Übel. Es ist das, was Gott konkret und direkt entgegensteht. Es ist die Abkehr von Gott. Und wenn wir sagen, wir können die Sünde nicht definieren, ohne das Gesetz Gottes dann sehen wir auch, Sünde ist nicht etwas in sich selbst. Es ist nicht etwas, was irgendwo geschaffen ist oder irgendwie eine Existenz für sich selbst hat, sondern es ist die Abkehr von dem, was Gott gesagt hat. Es ist die Abkehr von Gott. Und darum ist es das Böse schlechthin. Es ist die Abkehr vom Guten. Es ist die Abkehr von der Wahrheit. Es ist die Abkehr von dem, was Gott als Pflicht und als Gebot gegeben hat. Und zum einen ist es nun also böse, weil es ein Schaden für den Menschen selbst ist. Gott hasst die Sünde, weil es nur Schaden bringt. Auch für den Menschen selbst. In Sprüche 8, da spricht die Weisheit Gottes in dieser Bildsprache. In Sprüche 8, Vers 36, wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wir finden überhaupt in den Sprüchen viele Beispiele, wie töricht und wie schädlich die Sünde ist. Erst so verführerisch und dann führt sie doch in den Tod. Also es ist ein Schaden für den Menschen. Es zerstört das, was Gott geschaffen hat zum Guten. Die Sünde verunreinigt den Menschen, so dass er nicht vor den heiligen Gott treten kann. Es trennt uns von Gott. Er, der heilig ist. Es ist eine Befleckung, die durch keine menschlichen Mittel abgewaschen werden kann. Sünde verunreinigt uns Menschen. Sie bringt Schande über uns und Schmutz, so dass wir nicht in das Licht Gottes treten können. Die Sünde ist unvernünftig und betrügerisch, dass sie niemals hält, was sie verspricht. Thomas Watson, er schreibt, was für Narren sind die, die für einen Tropfen Vergnügen bereit sind, einen Ozean des Zorns zu trinken. Was für ein Verhältnis. Die Sünde, sie verspricht einen Tropfen von Vergnügen und doch ist es Betrug, denn ein Ozean an Zorn folgt. Es ist unvernünftig, völlig irrational. Sünde ist auch mühevoll. Sie macht alles kaputt. Beziehungen, Erfolge, sie reißt nieder und zerstört, sie wirft durcheinander und streitet gegeneinander. Wir hören so oft, warum ist dies oder jenes eine Sünde? Es schadet doch niemanden. Und wir denken nur an kurzfristigen Schaden der Mitmenschen, sehen aber weder, wie es dem Menschen selbst schadet, der in dieser Sünde lebt, noch wie es die Mitmenschen durch die Verzerrung der Moral und dem Verfall der ganzen Gesellschaft schadet. Aber vor allem ist Sünde so böse, weil sie direkt gegen Gott gerichtet ist. Sünde ist ein Unrecht gegen Gott. Es ist nicht nur ein Schaden für den Menschen, sondern auch ein Unrecht gegen Gott. Sünde ist der Aufstand gegen Gottes Majestät. Er wird als Gesetzgeber und Autorität missachtet und dafür unterwirft sich der Sünder dem Willen und den Haltungen des Teufels. Der Pharao, er sagt zu Mose, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht. Es ist ein Aufstand gegen die Majestät Gottes. Der hat mir nichts zu sagen. Auf sein Gebot will ich nicht hören. Sünde ist auch die Schmähung von Gottes Heiligkeit. Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut, schreibt Paulus. Heiligkeit ist die besondere Eigenschaft Gottes, welches hervorleuchtet, so deutlich hervorleuchtet in seinem Gesetz, weil es uns darstellt, was gut ist, was rein ist, was vollkommen ist, was dem Wesen Gottes entspricht, weil es all das, was unrein, was böse, was verkehrt, was schmutzig ist, als Sünde bezeichnet. Aber wer sündigt, er schmäht die Heiligkeit Gottes, als wäre dieser Maßstab nicht richtig. Außerdem ist Sünde eine Verspottung der Weisheit Gottes. In Hosea 14, Vers 10 heißt es, wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade. Wer sündigt, er handelt, als ob er weiser wäre als Gott und erkennen würde, dass seine Einsicht höher ist als die Einsicht Gottes, der das Gesetz gegeben hat. Oh, wenn ich nach meiner Weisheit gehe, wenn ich nach meinen Plänen folge, wenn ich meine Wege so plane, wie ich es will, dann werde ich besser zum Ziel kommen als das, was das Wort Gottes mir sagt. Es ist eine Verspottung der Weisheit Gottes. Und außerdem ein Missbrauch seiner Güte. Ein Sünder ist wie ein Kind, das den Vater bittet, es auf seinen Schoß zu nehmen, nur um dem Vater dann ins Gesicht zu schlagen. Ein Sünder, er nimmt all das Gute aus der Hand Gottes, Leben, alle Fähigkeiten, alle Güter, alle Freuden, all das, was uns erhält hier am Leben, all das, woran wir uns erfreuen können, was alles aus der Hand Gottes kommt. Wir haben nichts außer dem, was Gott uns gegeben hat. Aber anstatt Gott Dank und Verehrung zu erweisen, missbrauchen wir es, um uns selbst oder andere zu erhöhen und Gott zu vergessen. Wir schlagen ihn ins Gesicht. Wir missbrauchen seine Güte, um so zu tun, als bräuchten wir ihn nicht. Die Sünde ist auch eine Verachtung seiner Gerechtigkeit. Im Psalm 50, ab Vers 19, da heißt es, deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus. Das hast du getan und ich schwieg. Da dachtest du, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Merke doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und keiner kann retten. Ein Sünder, er verachtet die Gerechtigkeit Gottes. Er tut so, als würde es Gott nicht kümmern oder als wäre Gott genauso ungerecht wie wir. Als wäre er genauso betrügerisch wie wir, als wäre er genauso korrupt wie wir. Das tatest du und dachtest, ich wäre wie du, weil ich geschwiegen habe, sagt Gott. Aber ich werde es dir zeigen. Sünde verachtet die Gerechtigkeit Gottes. Denn Gott wird richten. Und wer sündigt, er tut so, als wäre Gott nicht gerecht oder als wäre er kein Richter. Sünde ist auch eine Vertuschung seiner Allwissenheit. Im Psalm 10, Vers 4 heißt es, der Gottlose denkt hochnäsig. Er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott. Es sind alle seine Gedanken. Ja, weil wir Gott nicht sehen, denken wir könnten sündigen und Gott würde es nicht sehen. Die Logik ist so wie das Kleinkind, das sich die Augen zuhält und sagt, jetzt kann keiner mich sehen. Eine Vertuschung, eine Verdeckung der Allwissenheit Gottes, dass er alles sieht, selbst in unseren Gedanken und unseren Herzen. Sünde ist auch eine Verhöhnung der Allmacht Gottes. In 1. Korinther 10, Vers 22, da schreibt Paulus, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Durch die Sünde meinen wir könnten Gott herausfordern oder seiner Kraft widerstehen. Wie Goliath, der den Herrn verhöhnt hat und dachte, er könnte siegen. In Galater 6, Vers 7 schreibt Paulus, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Sünde verhöhnt die Allmacht Gottes, weil wir nicht sofort Konsequenzen sehen, weil wir nicht bei jeder einzelnen Tat die Stärke oder Macht Gottes gegenüberstehen. Verhöhnt der Sünder die Macht Gottes. Und doch, Gott lässt sich nicht spotten. Thomas Goodwin, er schreibt, soll ich in der freundlichsten Weise von der Sünde sprechen? Es ist etwas Böses, was in seiner Natur und seinem Wesen, was praktisch und geradezu alles Böse jeder Art, das in der Welt ist, in sich beinhaltet. In der Bibel finden wir all die Bosheiten der Welt als Folge der Sünde und sie gibt ihnen die Namen. Darum wird Sünde Gift genannt und die Sünder Schlangen. Sünde ist das Gespei und der Sünder der Hund. Sie ist der Stachel des Todes und die Sünder die verfaulten Gräber. Sie ist der Schmutz und die Sünder die Säue. Sünde ist Finsternis, Blindheit, Schande, Blöße, Torheit, Wahnsinn, Tod und alles unrein, was unrein und befleckt, infiziös und schädlich, schmerzhaft, nutzlos ist. Es ist so, dass es der Sünde kein schlimmeres Schimpfwort gegeben werden kann als der eigene Name. Darum zieht der Apostel, als er von dem Übelsten der Sünde spricht, seine Worte zum höchsten Ausdruck wieder hervor, sozusagen wie eine Übertreibung, nur um es erneut mit seinem eigenen Namen zu nennen. In Römer 7, Vers 13 heißt es, damit die Sünde überaus sündig wurde. sündige Sünde. Du kannst sie nicht schlimmer bezeichnen als durch sie selbst. Sünde ist das größte Übel. Das, was uns von Gott trennt, das, was Gott hasst und was sowohl den Menschen schadet, als auch direkt gegen Gott steht. Eine Auflehnung, eine Rebellion gegen Gott, gegen all sein Wesen, gegen sein Wort, gegen sein Gesetz, gegen seine Autorität und alles, was ihm entspricht. Und darum drei Schlussfolgerungen oder Anwendungen. Erkenne die Sünde anhand des Gesetzes. Lies das Gesetz, erforsche es, bete darüber, erkenne deine Sünde. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, schreibt der Apostel Paulus. Und darum lesen wir in den Gottesdiensten das Gesetz, weil es uns überführen soll von unserer Sünde. Wir sind nicht gesetzlos, sondern aufgefordert, unsere Sünde zu erkennen und zu bekennen, weil wir unter dem Gesetz Gottes stehen. Außerdem sind wir aufgefordert, uns von der Sünde abzuwenden. Und dafür müssen wir sie erkennen. Und wir sind aufgefordert, gegen die Sünde anzukämpfen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Blindheit hilft nicht. So zu tun, als gelte uns das Gesetz nicht, hilft nicht. Sondern wir sollen unsere Sünde anhand des Gesetzes erkennen. Und darum ist es gut, auch für einen jeden Christen, auch wenn wir nicht mehr unter der Verdammnis, unter dem Gericht des Gesetzes stehen, uns mit dem Gesetz zu beschäftigen und unsere Seelen, unser Herz zu prüfen, anhand des Gesetzes. Ob da etwas ist in unseren Regungen, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten, was dem Gesetz Gottes nicht entspricht, was eine Übertretung desselben ist, wo wir nicht übereinstimmen, unser Leben nicht übereinstimmt mit dem Gesetz Gottes. Aber außerdem hüte dich davor, dein eigenes Gesetz aufzurichten. Gesetzlichkeit bedeutet, wir machen unsere Anwendungen oder unsere Hinzufügungen zum Maßstab der Sünde. Und das ist mir sehr, sehr ernst. Lasst uns niemals Sünde nennen, was Gott nicht Sünde nennt. Lasst uns niemals Sünde definieren außerhalb des Gesetzes Gottes, außerhalb des geoffenbarten Willens Gottes. Und das ist eine große Gefahr. Wir neigen so schnell dazu. Wir sollten niemals Sünde nennen, was die Bibel nicht deutlich oder in offensichtlicher Folge als Sünde erklärt. Sonst erheben wir uns selbst zu Gott und missachten das erste Gebot. Wir sind oft versucht zu sagen, wir wollen ein Gebot folgen, was wir klar in der Bibel finden. Und wir kommen, um diesem Gebot möglichst gut zu folgen, kommen wir zu einer ganzen Reihe von Anwendungen. Okay, wir enthalten uns davon, wir sorgen davor, wir vermeiden das und so weiter und so fort. Und irgendwann sind wir so sehr davon geprägt, dass wir unsere Anwendungen zum Gesetz machen und sagen, jeder, der das nicht so ausführt, der das nicht so anwendet, wie wir das Gesetz Gottes anwenden, der sündigt bereits, weil er nicht in gleicher Weise die Maßnahmen aufnimmt, die wir aufgenommen haben, um dem Gesetz Gottes zu folgen. Das ist die Gefahr, das ist eine Versuchung. Aber darum ist es so wichtig, dass wir erkennen, Sünde muss an dem Gesetz Gottes gemessen werden und nicht an unseren Hinzufügungen. Die Bibel sagt klar, wir sollen dem Wort Gottes nichts hinzufügen. Und da, wo es um die Definition von Sünde geht, trifft das zu. Und zuletzt, fliehe zu Jesus zur Vergebung deiner Sünden. Lasst mich nochmal den Abschnitt hier lesen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt. Und Sünde ist nicht in ihm. Bei Jesus allein ist das Heil für Sünder. Er ist ganz ohne Sünde. Und die Hoffnung ist, all jene, die der Vater aus Liebe zu Kindern Gottes gemacht hat, jeder, der an Jesus glaubt, er wird einst sein, wie Jesus, sündlos, vollkommen rein. Wir wissen noch nicht alles, wie es sein wird im Himmelreich. Aber eins wissen wir, wir werden sein, wie er ist, gerecht und sündlos. All dieses Übel wird abgetan sein. Und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Oh, er verabscheut die Sünde und er sucht danach zu leben, wie es Gott und seinem Gebot entspricht. Aber wir sehen also, bei Jesus ist das Heil für Sünder, die Lösung gegen Sünde, die Reinigung von jeder Befleckung, die Befreiung der Herrschaft der Sünde. Und siehe, was für ein großes Opfer Christus getan hat. Der Preis, um die Sünde von Sündern zu sühnen, war das Blut Gottes. Augustinus, er schreibt, O Mensch, wäge anhand der Höhe des Preises, der für die Sünde bezahlt wurde, ab, wie groß deine Sünde ist. Das Opfer Jesu zeigt nicht unseren unermesslichen Wert, unsere große Würde, sondern die abscheuliche Schuld der Sünde. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Um das zu tun, musste er sein Leben hingeben. Kostbares, sündloses, vollkommenes, heiliges, gerechtes Leben. Fliehe zu ihm. Wenn du unter deiner Sünde leidest, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, bete zu Jesus. Er ist der Einzige, der dich von Sünden reinmachen kann. Er ist der Einzige, der in unserem Herzen beginnen kann, eine Abscheu gegen Sünde zu fördern und eine Liebe zur Wahrheit, eine Liebe zum Guten. Und der du Jesus kennst, berge dich bei ihm. Ja, unser Herz klagt uns doch oft an. Wir sind betrübt und erschüttert über so manche Sünde, die wir nicht abschütteln können. Aber wir können zu Christus fliehen. Bei all der Gebrochenheit und bei all der Schwachheit ihm unsere Sünden bekennen. Er ist treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Lasst uns Zuflucht finden bei ihm. Er hat sein Leben gegeben. Er ist der, der uns reinigt und er ist der, der uns eine vollkommene Hoffnung darreicht. Amen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Retter von Sündern bist. Denn Herr, allein uns mit diesem Thema zu beschäftigen ist, es macht uns so gering und raubt uns alle Hoffnung, wenn dein Evangelium nicht hineinscheinen würde. Herr, wir danken dir, dass dein Wort so klar aufzeigt, dass nicht nur etwas an uns sündig ist, sondern in uns, das heißt in unserem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Herr, wir bitten dich, dass du uns reinigst von aller Überheblichkeit, von aller Blindheit unseren eigenen Sünden gegenüber, von all dem Hochmut her, mit dem wir so leicht die Sünden anderer entdecken, aber unsere eigenen missachten und übersehen. Aber Herr, wir bitten dich auch, dass du uns aufrichtest durch dein Evangelium. Wir haben deine Gnade täglich nötig. Herr, wir bitten dich, dass du uns nicht nur Erkenntnis der Sünde schenkst, sondern auch eine Liebe zu deiner Gnade. Und eine Liebe zu deinem geoffenbarten Willen, dass wir deinen Willen gerne tun möchten. Und wir bitten dich, Herr, wirke in uns durch deinen Geist. Forme uns, erneuere uns, reinige uns, heilige uns, verändere uns. O Herr, dass wir dich immer mehr lieben und auch unsere Mitmenschen, aber die Sünde immer mehr hassen. Dazu helfe du uns, Herr. Amen. So schließen wir diesen Gottesdienst mit einem Wort aus Römer 16. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.